ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Donald Trump flirtet mit Russland, der NATO aber droht er mit Liebesentzug. Und deshalb ist es umso bemerkenswerter, dass Trumps künftiger Außenminister und auch sein Verteidigungsminister nun sagen, an dem Bündnis mit der NATO wird nicht gerüttelt. Es gibt nämlich Länder, die empfinden dieses Bündnis mehr als andere als eine Art Lebensversicherung. Und so wurden heute die amerikanischen Soldaten in Polen mit großer Freude begrüßt, die nun für mehrere Monate dort stationiert sind und die Russland signalisieren sollen, nach der Annexion der Krim werden wir Osteuropa vor euch schützen. Russland fühlt sich provoziert und wie sich Trump dabei fühlt, hat er noch nicht getwittert. Aus Polen berichtet Griet von Petersdorf.
Für die Freundinnen Patricia und Paulina ist es ein großartiger Tag. US-Soldaten sind in der Stadt. Ein Foto nach dem anderen landet in der Bildergalerie. Die sehen so gut aus. In Polen ist die Begeisterung für die US-Armee grenzenlos. Berührungsängste gibt es nicht. Von klein auf heißt die Lektion, die USA sind unsere Schutzmacht gegen Russland. Vor allem nach dessen Vorgehen im Ukraine-Konflikt. Das gibt uns ein Sicherheitsgefühl, wenn die Amerikaner hier sind. Wir freuen uns. Ich weiß ja noch, als die Russen hier waren. Also da sind mir die Amerikaner lieber, auf jeden Fall. So werden die US-Soldaten im westpolnischen Jagan besonders euphorisch von der polnischen Regierung begrüßt. Heute ist ein großer Tag, auf dem wir auf polnischem Boden die amerikanischen Soldaten begrüßen dürfen. Ihre Repräsentanten gehören zur schönsten, stärksten und großartigsten Armee der Welt. Nach 9 Monaten werden die US-Soldaten komplett ausgetauscht. Denn es gibt eine Zusage gegenüber Russland, keine dauerhafte Stationierung von westlichen NATO-Truppen in Osteuropa. Und dennoch sprach Russland bereits von Bedrohung, doch Skepsis gibt es kaum mehr. Doch diese Polin fragt sich schon, ob Russland womöglich auch verstimmt sein könnte wegen der US-Soldaten in Polen. Vielleicht wird genau das gefährlich für uns. Und eine weitere Unwägbarkeit gibt es für die US-begeisterten Polen. Donald Trump, der künftige US-Präsident, gibt sich als Freund von Russland. Könnte ihm diese Beziehung wichtiger sein als das Sicherheitsinteresse von Polen? Er hat doch noch nicht angefangen. Bald klärt sich alles. Ich bin sicher, alles wird gut. Die Polen wollen weiterhin unerschütterlich dran glauben, dass die USA ihnen zur Seite stehen, egal wer Präsident ist.
87 Panzer wurden nach Polen verlegt und nicht etwa 2000, wie es russische Medien berichteten. Eine sogenannte Fake News war damit in der Welt, eine Nachricht, die falsch ist, mit der sich aber sehr gut Angst machen lässt. Besonders im Internet wird heute gelogen, dass sich die Balken biegen. Und weil mit solchen Falschmeldungen trefflich Politik gemacht wird, will sich die Bundesregierung nun wehren. Gegen Fake News zum einen und zum anderen gegen die weit verbreitete Unsitte, dass in sozialen Netzwerken ungestraft Kommentare kursieren, die so dreist, so ungehemmt hasserfüllt sind, dass es einen schaudert. Sabine Rau.
Caroline Schwarz sammelt Fake News. Neues aus der Gerüchteküche. Hoaxmap heißt die Seite, auf der sie gefälschte Nachrichten anzeigt und enttarnt für jeden zum Nachlesen.
Letztendlich haben wir das gemacht, um darzustellen, dass es ein Phänomen ist, dass wirklich Stimmung gemacht wird mit Falschmeldungen im Netz, über Geflüchtete vor allem. Das Asylthema ist ja sehr groß. Wir wollten schauen, ob das mehr oder weniger wird mit den Falschmeldungen und eben auch gucken, wie sich das inhaltlich entwickelt.
Ihre Quellen? Lokalzeitungen, Privatpersonen, Aktivisten. Jede dieser Meldungen überprüft sie selbst noch einmal, ehrenamtlich, ohne Honorar. Hass, Hetze, Lügen. Die Regierung plant jetzt härtere Gesetze und hohe Strafen bei Fake News im Netz. Facebook und Co. zeigten bislang wenig Ehrgeiz, selbst gegen Fälscher und Hetzer vorzugehen. Volker Kauder will durchgreifen.
Bei jeder Zeitung habe ich einen Ansprechpartner, wo ich mich hinwenden kann und wo ich dann, wenn ich der Meinung bin, es wird nicht richtig reagiert, auch eine Klage einreichen kann. Die sozialen Netzwerke haben bisher so nach dem Motto toter Käfer gar nicht reagiert.
Eine Beschwerdestelle für Hassmails und Fake News soll eingerichtet werden. Gelöscht werden muss binnen 24 Stunden, sonst droht ein Bußgeld. Mit Zensur habe das nichts zu tun, beteuern Netzpolitiker.
Wir reden bei Fake News ja wirklich von gezielten Lügen, die journalistisch aufbereitet werden, die ganz klar mit dem Ziel auch gestreut werden, hier Menschen zu schaden, Unternehmen zu schaden, politischen Institutionen zu schaden. Da geht es also nicht um die Frage, ob jemand politisch eine andere Meinung hat, sondern wirklich um gezielt aufbereitete Lügen, die eine strafrechtliche Relevanz haben, und dagegen muss ein Unternehmen wie Facebook auch vorgehen.
Caroline Schwarz ist skeptisch, ob neue Gesetze gegen Fake News helfen.
Wir müssen uns darauf einstellen, dass es das gibt. Es muss an allen Stellen daran gearbeitet werden. Es muss in der Medienpädagogik, im Journalismus und so weiter Initiativen geben, die sich dagegen zur Wehr setzen.
Sie bleibt dran, ehrenamtlich und unentgeltlich.
Nicht nur der Kampf gegen Fake News beschäftigt die Bundesregierung, sondern mehr noch das Thema innere Sicherheit. Und dazu hat die CDU heute ein Papier vorgelegt. Die Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Die CDU fordert im Kampf gegen Terrorismus und Kriminalität einheitliche Sicherheitsstandards in den Bundesländern. Der Parteivorstand verabschiedete auf einer Vorstandsklausur im saarländischen Perl ein entsprechendes Papier. Daran heißt es, in Deutschland gäbe es Zonen unterschiedlicher Sicherheit. Kanzlerin Merkel kritisierte die unterschiedlichen Regeln in den Ländern etwa zur Videoüberwachung. Die CDU-Politikerin Erika Steinbach hat aus Protest gegen die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin ihren Parteiaustritt angekündigt. Der Welt am Sonntag sagte Steinbach, die CDU sei für sie aktuell nicht mehr wählbar. Die Partei habe sich einem linken Zeitgeist angepasst. Steinbach ist Bundestagsabgeordnete und war früher Präsidentin des Bundes der Vertriebenen. Die Linkspartei zieht mit dem Thema soziale Gerechtigkeit in den Bundestagswahlkampf. In Berlin stellte die Parteiführung heute ihren Programmentwurf vor. Darin fordert sie, Reiche deutlich höher zu besteuern und Bezieher mittlerer und unterer Einkommen zu entlasten.
Einen grundlegenden Bruch mit der derzeitigen Politik fordert die Linke bei der Vorstellung ihres Wahlprogrammentwurfs. Kernthema: eine Umverteilung von Reich zu Arm. So soll beispielsweise jeder, ob arbeitslos, Rentner oder Asylbewerber, eine Mindestsicherung von 1050 Euro im Monat erhalten. Dafür sollen die Steuersätze für Gutverdiener angehoben werden auf 53% ab einem Jahreseinkommen pro Kopf von 70.000 Euro, auf 60% ab 260.000 Euro und auf maximal 75% ab 1 Million Jahreseinkommen. Die Linke hofft auf ein zweistelliges Wahlergebnis. Auch potenzielle AfD-Wähler sollen angesprochen werden.
Es gab ja eine Diskussion darüber, ob wir jetzt auch Wählerinnen und Wähler oder potenzielle Wählerinnen und Wähler, die darüber nachdenken, die AfD zu wählen, ansprechen wollen. Ja, selbstverständlich, weil die Linke ist die einzige soziale Protestpartei in diesem Land. Die AfD hat überhaupt kein soziales Programm.
Im Wahlprogrammentwurf fordert die Linke zudem offene Grenzen für Flüchtlinge und erteilt einer Obergrenze eine Absage.
Die US-Republikaner treiben die Abschaffung der Gesundheitsreform des scheidenden Präsidenten Obama voran. Nach dem Senat ebnete auch das Repräsentantenhaus der Rücknahme des Gesetzes haushaltstechnisch den Weg. Die Reform war unter dem Namen Obamacare bekannt geworden. Kern ist eine Krankenversicherung für alle US-Bürger. Der künftige Präsident Trump lehnt das ebenso ab wie ein Großteil der Republikaner. 4 Monate nach der Explosion einer Trägerrakete hat das private Raumfahrtunternehmen SpaceX einen neuen Versuch gestartet. Vom Luftwaffenstützpunkt Vandenberg in Kalifornien wurde heute eine Falcon-Rakete mit 10 Kommunikationssatelliten an Bord in den Weltraum geschickt. Das Unternehmen SpaceX transportiert auch Nachschub zur Internationalen Raumstation und entwickelt derzeit eine neue Rakete, die Astronauten zur ISS bringen soll.
Willkommen zum Sport, und das heißt in diesen Tagen Wintersport. Allerdings nur Okka Gundel auch in der Winter mitspielt.
Ja, und zwar nicht zu sehr, denn mancherorts war heute tatsächlich mehr Winter als Sport. Wegen Schneefalls und Schneeverwehungen mussten im schweizerischen Wengen und in Altenmarkt-Zauchensee in Österreich die Abfahrtsrennen der Männer und Frauen jeweils abgesagt werden. Die Biathleten, die blieben vom Wintereinbruch zwar auch nicht verschont, konnten aber starten. Zum Glück, kann man sagen, denn Heimspiele sind im Sport ja immer etwas ganz Besonderes. Und für Laura Dahlmeier war der Heim-Weltcup in Ruhpolding dazu noch ganz besonders erfolgreich. Vor einem großen und großartigen Publikum kämpfte sie sich im Sprint ohne Schießfehler auf Platz 3.
Selbst das Jubeln und Posieren können ihr nicht schnell genug gehen. Laura Dahlmeier scheint immer auf dem Sprung zu sein zu neuen Heldentaten. Das Heimspiel in Ruhpolding läuft gut für sie.
Ich habe wirklich versucht, das zu nutzen, als positiven Rückenwind, als Antrieb nach vorne. Die Fans sind überwiegend deutsche Fans, die sind genau für uns da. Und das muss man einfach versuchen, also aufzunehmen. Und dann ist es sehr positiv.
15.000 begeisterte Zuschauer. Wind, Neuschnee, egal. Die Garmisch-Partenkirchnerin spult ihr Programm wie selbstverständlich ab. Ihre Schießstärke verlässt sie auch beim Sprint nicht. 10 Schuss, 10 Treffer und eine gute Laufzeit. Heute reicht das für den 3. Platz in Ruhpolding. Der Sprint ist nicht ihre Paradedisziplin, weil es läuferisch noch ein paar schnellere gibt. Teamkollegin Franziska Hildebrand hat das gleiche Problem. Auf ihrer Heimstrecke zeigt sie ein perfektes Schießen. Dennoch muss sich die Vorjahressiegerin mit dem 6. Platz zufrieden geben. Ganz vorne nur das Beste vom Besten. Gabriela Kukalova ähnelt Dahlmeier mit ihrer Konstanz. Sie trifft alle Scheiben und ist ein bisschen schneller als die Deutsche. Alle überragend, aber die Finnin Kaisa Mäkäräinen. Ihr Sieg heute ist nie in Gefahr, weil sie mit Abstand am besten mit den schwierigen Bedingungen zurechtkommt. Auch sie leistet sich keinen Fehler und gewinnt überlegen zum ersten Mal in Ruhpolding. Der Kampf um den Gesamtweltcup wird spannend.
Es sind noch einige Rennen. Das ist sehr schwer, da eine Prognose abzuliefern. Mit der Marie Doran Bär nicht abschreiben. Es sind doch einige Mädels, die da vorne mitkämpfen können. Und die Beste wird am Schluss gewinnen.
Morgen hat Laura Dahlmeier die Chance, in der Verfolgung wieder an ihren Konkurrentinnen vorbeizuziehen.
Ja, und vorbei zu fliegen, das war heute eine Gefahr beim Skispringen in Wisla. Starker Rückenwind und viele Unterbrechungen machten den Weltcup in Polen zu einem nervenaufreibenden Unterfangen, bei dem Andreas Wellinger cool blieb und auf Platz 3 sprang. Den Sieg sicherte sich der momentane Überflieger und heutige Lokalmatador Kamil Stoch. Wellinger konnte sich auf der Adam-Mahle-Schanze über seinen ersten Podestplatz seit November 2014 freuen. Ja, gefühlt dauerhaft dagegen siegen die deutschen nordischen Kombinierer. Heute allerdings riss die Siegesserie in Val di Fiemme. Wohlgemerkt ohne die Topstars Erik Frenzel, Johannes Rizek und Björn Kircheisen, die sich für die WM schonen wollten. Und so landeten Fabian Riesle und Terence Weber im einzigen Teamsprint der Weltcup-Saison auf Platz 5. Nach guten Sprüngen gingen die beiden zwar als führendes Team in die Loipe, verloren am Ende allerdings den Anschluss.
Beim Weltcuprennen der Skicrosser in Wattles, Südtirol, hat Heidi Zacher erneut den Sprung aufs Podium geschafft. Nach 2 Siegen zuletzt in Folge wurde die Lenkrieserin heute Dritte. Siegerin Sandra Näslund aus Schweden vor Georgia Simmerling aus Kanada. Bei den Männern fuhr Daniel Bonacker nach langer Verletzungspause spontan auf Rang 5. Er gewann das sogenannte kleine Finale. Tagessieger Armin Niederer, Schweiz, vor Liemen, Kanada und Chapuis, Frankreich.
Tja, und Friedrich, Deutschland, hieß es bei den Bob-Piloten. Francesco Friedrich ist Europameister im Zweierbob. Bei der EM in Winterberg wurde er seiner Favoritenrolle gerecht und siegte mit 0,71 Sekunden Vorsprung vor seinem Teamkollegen Johannes Lochner, der den deutschen Doppelsieg perfekt machte. Friedrich war bereits 2015 Europameister, wurde im vergangenen Jahr allerdings nur Vierter.
Überzeugende WM-Generalprobe für deutsche Rennrodler. Beim Weltcup in Sigulda, Lettland, fuhren Nathalie Geisenberger und Tatjana Hüfner einen Zweifacherfolg ein. Geisenberger gewann ihr drittes Saisonrennen in diesem Weltcup-Winter mit 28 Hundertstel Sekunden Vorsprung auf Hüfner. Die nach dem ersten Durchgang führende Russin Tatjana Ivanova musste sich nach einem Fahrfehler in Lauf 2 mit dem dritten Rang begnügen. Im Doppelsitzer waren erneut Toni Eggert und Sascha Benneken nicht zu schlagen. Die Thüringer zeigten auf der anspruchsvollen Bahn eine herausragende Vorstellung. Mit 2 Bahnrekorden ließen sie der Konkurrenz keine Chance.
Tja, und vom schnellen Eis kommen wir jetzt direkt zum schnellen Geld. Hier sind die Lottozahlen. Sie lauten 3, 4, 23, 27, 28, 37. Die Superzahl ist die 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Es war im Jahr 1626, als der Seefahrer Peter Minuit im Auftrag der Niederländer den einheimischen Indianern Manahatta abkaufte, die hügelige Insel, wie sie genannt wurde. Und zwar für ein Appel und ein Ei. Kaufpreis waren nämlich Waren im Wert von 60 Gulden. So zumindest geht die Legende. Ein gutes Investment für die geschäftstüchtigen Niederländer wurde doch aus Manhattan im Laufe der Jahrhunderte das milliardenschwere Finanz- und Bankenzentrum, das es heute ist. Die Indianer indes profitierten kaum von diesem Boom. Und so will nun ein New Yorker Geschäftsmann die Schuld aus alten Tagen begleichen und Indianern zurückgeben, was ihnen einst gehörte. Caroline Imlau.
Ich bin ein exzentrischer Millionär, sagt er von sich selbst. Und er hat wohl nicht ganz Unrecht. Jean-Louis Goldwater Bourgeois hat ein Vermögen von seiner Mutter, der berühmten Bildhauerin Louise Bourgeois, geerbt. Der 76-jährige Intellektuelle hat vor langer Zeit nicht nur sein Herz für die Ureinwohner Amerikas entdeckt, er ist ein Aktivist für die Sache der Indianer und möchte etwas wiedergutmachen. A major crime. Mit der Invasion und der Besetzung durch die Weißen wurde ein großes Verbrechen begangen. Das hat mich immer umgetrieben. Deshalb will er dieses Häuschen im West Village den Lenape-Indianern schenken. Zugegeben wirkt das historische Holzhaus etwas heruntergekommen, ist aber immerhin 4 Millionen Dollar wert. Schließlich ist dies Manhattan oder, wie es bei den Ureinwohnern hieß, Manahatta. Der frühere Lenape-Häuptling Anthony J. Van Dunk hat das Haus jedenfalls in einer nicht öffentlichen Zeremonie schon mal für seine neue spirituelle Bestimmung geweiht. Die Geister sind immer noch bei uns. Wir haben sie wissen lassen, dass wir in guter Absicht kommen. Wir werden den Menschen von meinen Vorfahren erzählen, die hier früher gelebt haben. Anthony und Jean-Louis haben ein Loch in den Zement gebohrt. So kann man jetzt Mutter Erde, die Erde Manhattans, berühren. Der Boden, auf dem das Haus steht, ist für beide das Wichtigste. Das Haus ist klein und das Land, das wir gestohlen haben, war riesig. Also ist das hier nur symbolisch. Und ein bisschen skurril vielleicht. Die beiden aber meinen es ernst. Sie wollen historisches Unrecht wiedergutmachen auf einem der teuersten Pflaster der Welt.
Fehlt noch schnell der Blick aufs Wetter und darauf, wer uns nach Wüterich Egon jetzt heimsucht, Claudia Kleinert.
Karin Mioska, das ist noch nicht mal ein Tief. Eigentlich ist es das Hochdruckgebiet nordwestlich und westlich von uns im Zusammenspiel mit einem Tief über Skandinavien. Und die beiden lenken feuchte Luft nach Deutschland. Was bedeutet, dass zumindest einige Regionen auch Sonne abbekommen? Morgen Schleswig-Holstein, nördliche Niedersachsen, 6 bis 8 Stunden Sonne. Weiter nach Süden bis in den Süden Niedersachsens, 4 bis 6 Stunden. Selbst Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bekommen meist 2 bis 4 Stunden Sonne ab. Östlich davon immer noch ein bisschen Schneefall. Das heißt, da können noch mal so 1-2 Zentimeter zusammenkommen, im Stau vom Erzgebirge sogar noch ein bisschen mehr. An sich relativ ruhiges Winterwetter, dazu gehört nun mal auch Schnee. Auch in der Nacht noch. Wir haben es im Moment noch mit Schneeschauern zu tun. Im Moment von Südbaden bis zur Oberpfalz auch noch Wolkenband, das wirklich Schnee dabei hat. Alles zieht jetzt weiter nach Südosten. Von Nordwesten her lockert es auf. Es kann natürlich verbreitet glatt sein, da wo Schnee gefallen ist oder wo der schon angetaut ist und jetzt dementsprechend das Wasser gefriert. Denn die Temperaturen sinken bis morgen früh auf Werte zwischen meist -2 und -6 Grad, -10 Grad sogar in den Alpen über dem Schnee, wo es ein bisschen auflockert. Morgen Vormittag dann dichte Wolkenfelder nach Osten und Südosten hin. Hier fällt noch ein bisschen Schnee im Nordwesten. Häufiger Sonnenschein, auch im Laufe des Nachmittags nach Westen und Nordwesten immer wieder Sonne. Richtig schön von Schleswig-Holstein bis zum Harz, da den ganzen Nachmittag über sonnig. Und sonst vor allem nach Osten und Süden hin immer mal wieder Schneeschauer. Da bleibt auch ein bisschen was von liegen. Die Temperaturen steigen dann im Laufe des Nachmittags auf -1 bis maximal 3 Grad, 4 Grad auch auf den ostfriesischen Inseln. Der Wind dazu kommt meist aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen, ist meist nur schwach unterwegs im Vergleich zu den letzten Tagen, wo es so stürmisch war. Und dann haben wir es am Montag noch mit Schnee im Osten und Süden zu tun. Sonst ist es schon recht sonnig, ähnlich wie auch am Dienstag. Im Norden und Westen meist trocken, im Westen sogar richtig sonnig, im Süden noch ein bisschen Schnee und es wird verbreitet noch ein bisschen kälter.
Vielen Dank, Claudia, für die Aussichten. Und das war's von uns für heute in den Tagesthemen an diesem Samstag. Hören und sehen Sie jetzt das Wort zum Sonntag und schlafen Sie gut in denselbigen. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.